Ja, danke für vorher schon den Predigttext vorlesen. Und jetzt habe ich einfach mal so ein kleiner Werbeblock. Ich bin nicht beim Hänsler angestellt, aber trotzdem, es gibt so ein ganz cooles Buch, wie ich finde. Das haben wir unsere Kinder immer wieder mal vorgelesen, von Schafen, Perlen und Häusern. Das sind einfach Gleichnisse als coole Comics verdeutlicht, wie Jesus sie im Original wahrscheinlich gemeint hat. In der Bibel ist ja meistens immer nur so ganz kurz zusammengefasst und dann die Theologe streitet sich dann immer, ja, wie hat das denn gemeint und so. Und da lese ich jetzt hier nochmal so ein bisschen ausführlich, wie das wahrscheinlich damals die Volksmenge, die Jünger, wer da alles so zugehört hat, zu Ohren bekommen hat. Nochmal der Predigttext von heute in unserer Reihe, Lukas aus Lukas 12. Jawohl, da war gerade einer. Ja, da geht's doch glatt weiter. Hier siehst du einen reichen Bauern. Er ist reich, weil seine Äcker besonders gut sind. Und das Getreide wächst bei ihm schneller als bei anderen Leuten. Und höher als bei anderen Leuten. Im Herbst erntet er viel mehr als die anderen. Der Mann hat es gut. In diesem Jahr hat er so viel Getreide, dass der Platz in seiner alten Scheune nicht ausreicht. Sie gerät ganz aus den Fugen. Kein Problem, sagt der Bauer. Ich werde die Scheune abreißen und mir eine neue bauen. Bald bin ich so reich, dass ich das Leben richtig genießen kann. Und er baut sich eine größere Scheune. Aber bei der nächsten Ernte ist auch die neue Scheune nicht groß genug. Denn der habgierige Bauer hat mehr Getreide angepflanzt als vorher und außerdem noch Mohrrüben. Kein Problem, sagt der Bauer, ich werde eine noch größere und noch bessere Scheune bauen. Im nächsten Jahr werde ich noch reicher sein, denn dann habe ich es wirklich gut. Und er baut sich eine größere, noch bessere Scheune. Aber bei der Ernte im Jahr danach ist auch die größere und bessere Scheune nicht groß genug. Wieder hat der Bauer zu viel Getreide angepflanzt und zu viele Mohrrüben und außerdem noch Kohl. Dieses Mal sagt der Bauer zu sich selbst, ich werde die allergrößte Scheune der Welt bauen und dann bin ich so reich, dass ich nie wieder arbeiten muss. Die neue Scheune reicht bis zum Himmel. Als sie fertig ist, atmet der Bauer erleichtert auf. Morgen sammle ich die Ernte ein und dann habe ich es endlich gut. Jawohl, dann werde ich ein Fest feiern. Aber in der nächsten Nacht stirbt er. Mitten im Schlaf. So etwas. Die Vögel picken sein Getreide auf, die Kaninchen fressen die Mohrrüben und seinen ganzen Kohl. Die große Scheune steht leer da und der reiche Bauer hat nichts von all seinem Reichtum. Armer Mann. Jesus sagt, wie dumm, wenn man sein Leben lang nur Reichtümer ansammelt, in Gottes Augen aber ein armer Mensch ist. Es ist viel zu früh, zu spät. Und in diesem Gleichnis spricht Jesus vom Tod. Und wen das wo wie betrifft, ist das ein hartes Thema. Denn der Tod ist ganz schön hart. Wenn ich so in Deutschland mal schaue, wir haben ja ganz viele Statistiken über alles Mögliche, dann nur rein statistisch betrachtet geht unser Leben genauso lang. Also das sind, manche kennen das, in Meter, also jedes Eck hat hier 20 Zentimeter, das steht jetzt mal so für 20 Jahre und das ist so der Durchschnitt. Wir Männer, wir hören dann im Durchschnitt gesehen schon bei 78 ungefähr auf. Die Frauen, das sind einfach die zähere Bursche, geht es vom Durchschnitt bis 83. So. Aber das sind die harten Fakten. So lang geht im Durchschnitt in Deutschland unser Leben. Ich bin jetzt gerade so hier so, also da geht's los. Und wo bist du? Ich kann es auch noch. Okay, gut. Es ist viel zu früh, zu spät. Und von daher, was hält, wenn alles fällt? Wir haben jetzt dieses Gleichnis von diesem sogenannten reichen Kornbauer hier gehört. Einmal, wie es in der Bibel steht und im Original. Und was Jesus hier anspricht, das ist schon ein ganz schön kerniges Thema. Da kommt einer aus einer großen Volksmenge zu Jesus und er will ihn vor seinen Karren spannen. Er hat Zoff. Es geht um Erbstreitereien. Das gibt es bei uns heutzutage ja nimmer. Deswegen kann man da total befreit drüber sprechen. Erbstreiterei, was war denn da damals los? Wie auch immer, es gab ganz klare Regeln, wie das läuft. Wenn jemand gestorben ist, Angehörige, wer auch immer noch übrig ist, und dann wird das Erbe aufgeteilt. Der kommt zu Jesus und sagt, so, du weißt doch alles, jetzt leg mal los, wer kriegt was. Jesus, sorg mal dafür, dass mein Bruder sich immer ordentlich benimmt und ich krieg, was mir zusteht. Das ist immer das Gefährliche, wenn man sich so Jesus aussetzt, denn er erkennt unser Herz und er sieht, wie wir es meinen. Jesus ist der Herzensscanner und er scannt den Gegenüber und er entdeckt, was ihn denn eigentlich wirklich bewegt und antreibt und was seine Motivation letztlich ist. Und das Motiv bei ihm ist Habgier. Habgier, wenn man dieses Wort, was hier steht, mal genau anschaut, bringt es eigentlich was zum Ausdruck, nämlich genau übersetzt oder beschrieben, der Durst nach immer mehr. Habgier bedeutet der Durst nach immer mehr. Was auch immer das sein mag, aber davon kriege ich nicht genug. Da gibt es immer noch mal ein Stückchen dazu, noch eine Folge. Ich weiß es nicht, alles Mögliche kann uns gefangen halten in unserem Leben und uns einfach so beschäftigen. Von was möchte und brauche ich immer noch mal ein Stückchen mehr, weil ich nicht genug davon bekomme. Vor vielen Jahren habe ich das ganz praktisch so erlebt, was es heißt, Durst nach immer mehr bekommen, also immer mehr Durst, immer mehr trinken müssen und wollen. Mein Körper, der hat irgendwie so ein bisschen durcheinander gekommen, hat gesagt, die Bauchspeicheldrüse, ich gehe in Ruhestand und melde mich ab. Und ist eben schon einige Jahre her, habe ich so von heute auf morgen Diabetes bekommen. Und wer das jetzt nicht kennt oder so, da überzuckert dann der Körper. Und das Hirn sagt dann trinken, trinken, also richtig trinken. Und so fühlt sich das auch an, total ausgetrocknet, wie im Sommer 40 Grad in der Wüste, keine Ahnung. Und man trocknet wirklich aus und man muss immer mehr trinken. Das Hirn sagt, trink noch mehr, trink noch mehr. Ich war damals im EC im Reisedienst unterwegs und habe echt gedacht, verrückte Geschichte, was ist denn das? Was ist denn los mit mir heute? Getrunken wie ein Loch. Durst nach immer mehr. Und das Problem dabei ist, man kann trinken so viel man will. Man kriegt den Überzucker nicht weggespült oder so. Aber so fühlt sich das an. Der Durst nach immer mehr. Die Band Die Tote Hosen hat mal ein Lied geschrieben. Das könnt ihr recht schnell auswendig. Das heißt nämlich ganz einfach, warum werde ich nicht satt? Warum werde ich nicht satt? Und das singen die halt 50 Mal nacheinander, von daher habt ihr das Lied jetzt auswendig. Okay, egal, braucht man nicht kennen oder können. Warum werde ich nicht satt? Und genau das ist die Lebensfrage, die sich uns vielleicht gar nicht stellt. Oder manchmal vielleicht nur unterbewusst oder wie auch immer. Von was kann und will ich nicht genug bekommen? Kann jeder in sich selber mal reinhören. Vielleicht ist ein Hobby, vielleicht ist die Arbeit, vielleicht eben irgendeine Fernsehserie oder was auch immer, Essen. Es gibt so viele Dinge, wo ich mein Herz dran hänge. Jesus sagt ja nicht automatisch, das ist jetzt alles total daneben und so weiter. Aber was ist das Zentrale in meinem Leben und was soll mich bestimmen? In diesem Bericht hier, wo dieser Mann kommt und der Durst nach immer mehr hat und das sich hier ausdrückt in der Erbstreiterei, also in dem geforderten Reichtum, was er seinem Bruder und wem auch immer da noch abknüpfen will, erzählt Jesus eben diese Geschichte von diesem reichen Kornbauer. Damals die Zuhörer, die diese Story gehört habe, die wussten natürlich, was Jesus mit diesem reichen Kornbauer beschreibt. Also welche Situation, wenn er diesen Mann da aufzeichnet, der da ganz viel erntet. Und das zeige ich euch ganz kurz. Reichtum oder Reichsein hat damals bedeutet, und das haben die Leute alle sofort vor Augen gehabt, wenn Jesus da, ist ja eine erfundene Bildergeschichte, um was zu verdeutlichen, von einem reichen Kornbauern redet. Reich sein bedeutet, der ist überreich beschenkt und gesegnet von Gott. Da kann er sich gar nicht so arg so selber so irgendwie auf die Schulter klopfen. Das ist Segen von Gott. Und wenn wir jetzt hier irgendwie sitzen und wir so drüber nachdenken, wie geht's uns denn eigentlich, glaube ich, wir sind alle miteinander wirklich reiche Menschen. Spätestens, wenn wir mal in diese Welt schauen und uns so mit anderen Landstriche vergleichen, uns geht's, glaube ich, echt gut. Vielleicht kennt die eine und der andere noch andere Zeiten oder andere Situationen oder auch jetzt ganz praktisch, wo man nicht weiß, wie man rumkommt. Für die Zuhörer damals war klar, reich sein heißt, Gott meint's gut mit mir. Das Zweite, was die Leute genauso wussten, wenn ich wie dieser Mann reich beschenkt bin, dann braucht und kommt eine Dankbarkeit. Ich möchte dankbar sein für all das, was möglich ist, wo Gott mich versorgt, wo er Dinge regelt und mir eben schenkt. Dankbarkeit ist angesagt. Und das Dritte beim Stichwort reich sein, was den Leuten damals völlig klar war, wenn ich so viel anvertraut bekommen habe, dann teile ich das auch wieder. Teile, was du hast. Das war klar. Und es gibt immer, schon damals, auch heute, Menschen in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld, in unserer Stadt, wo wir leben, wo wir wohnen, die eindeutig wenig haben, vielleicht zu wenig. Und da war klar, wir haben soziale Verpflichtungen. Ich kann, darf und soll mich nicht nur um mich selber drehen, wie es hier in diesem Beispiel so heißt. Ich lese nochmal, was dieser reiche Kornbauer hier sagt. Jesus erzählt es und er sagt, dieser reiche Kornbauer, er überlegt bei sich selbst und sprach, und jetzt hört mal genau zu, was soll ich tun? Ich habe nicht, wo ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen. Ich will größere bauen und ich will darin mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ich will ausruhen, ich will essen, ich will trinken und ich will fröhlich sein. Hat jemand was gemerkt? Richtig. Ich, mich, meiner, mir, Jesus segne diese vier. Soll doch jeder an sich selber denken, dann ist er an jeden gedacht. Wunderbar. Was passiert hier? Wir haben einen Reichen, wir haben hier einen Reichen und dieser Reiche, der ist völlig fixiert natürlich auf seinen Reichtum. Er sieht, was er alles hat, was er besitzt. Ja. Und was ist die Folge? Die Folge davon ist eine ganz große Sicherheit. Das läuft alles, weil er hat es voll im Griff. Die Folge von Reichtum ist eine große Sicherheit und Gott gegenüber vielleicht das Denken, ich habe alles im Griff, mir kann gar niemand was. Und wenn was kommt, bitteschön. Und Gott, für was brauche ich denn den? Ich habe mir schon manchmal gedacht, ob das vielleicht auch eins der großen Probleme in unserem Land hier ist, Gott gegenüber, weil es uns so gut geht. Für wen? Für was bräuchte noch Gott? Läuft doch alles. Das ist auf jeden Fall hier dargestellt, die Rechnung von diesem Kornbauer, die am Ende seines Lebens auf jeden Fall nicht aufgeht. Da hat er seine Rechnung ohne den Wirt gemacht. Auf der anderen Seite, vielleicht denkst du, ja, materiell irgendwie alles da, wunderbar. Ich habe ein Haus, eine Wohnung, warm, Kühlschrank voll und so weiter, aber trotzdem eine Leere, trotzdem eine Armut, trotzdem was fehlt. Warum werde ich nicht satt? Warum reicht es nicht? Ganz anders, hier stehen ja auch die Jünger dabei. Die hatte jetzt nicht so das Luxusproblem, wo sie nicht richtig hin wusste. Die wusste nicht mal, wo sie heute Nacht schlafe. Wo werden wir uns hinlegen? Wann gibt es wieder was zu essen? Gibt es überhaupt was zu essen? Jesus, wie schaut's aus? Und so gibt es auf der anderen Seite eben auch vielleicht der Arme, den stelle ich da mal gegenüber, der ist völlig fixiert auf seinen Mangel. Auf das, was fehlt. Was auch immer wir uns wünschen, was nicht da ist. Vielleicht Gesundheit, vielleicht eine Partnerschaft oder eine zerbrochene Freundschaft. Ein Mangel von meinen Fähigkeiten, was früher mal ging, aber jetzt nicht mehr. Es kann Angst und Sorge bei uns auslösen. Und das ist die Folge davon, wenn ich auf das schaue, was nicht da ist oder nicht mehr da ist. Und dann merke ich ganz schnell, oh Mann, ich hab's ja nicht im Griff. Ganz viel kann ich nicht einfach mehr organisieren, auch nicht durch Geld oder durch Reichtümer. Und Gott gegenüber? Vielleicht meint er es ja doch nicht so gut mit mir. Warum tut er denn nichts? Warum bete ich schon so lange für diesen oder jenen Punkt? Und es ist immer noch so. Und es kann sein, dass ich Gott gegenüber vielleicht ein Misstrauen habe. Was hält, wenn alles fällt? In jedem Fall Völlig egal, ob ich mich jetzt hier auf der einen oder auf der anderen Seite sehe. Ich habe Gott. Ich weiß, was er sagt und auf was ich mich verlassen kann. Was er hier schwarz auf weiß hat, niederschreiben lassen. Und ich kann mich dran festhalten und mich drauf berufen und verlassen, auch wenn meine jetzige Situation vielleicht das Gegenteil sagt. Gott, ich brauche dich und dir vertraue ich. In jedem Fall. Ob gerade alles läuft oder ob es gerade schwierig ist. Was hält, wenn alles fällt? Wenn ich, egal was in meinem Leben habe, auf was ich voll setze, woran ich mein Herz hänge, wovon ich mir ganz viel verspreche, da hinterfrage ich einfach mal das, was auch immer dich so gerne in Beschlag nimmt oder beschäftigt. Hält dieses einer Krise in deinem Leben stand? Egal, ob das jetzt vielleicht eine Fernsehserie ist oder Kochen oder eine Beziehung oder was auch immer, hält das einer Krise im Leben stand? Und jetzt gehe ich noch einen letzten Schritt weiter, nämlich bis zum Schluss. Was ist denn die schlimmste Krise im Leben eines Menschen? Richtig, der Tod. Und was hält dieser schlimmsten Krise im Leben eines Menschen wirklich stand? Die Eintracht? Tafel Schokolade? Einzig und allein Jesus Christus. Nur Jesus sagt, ich bin das Leben, auch wenn du stirbst. Und Jesus sagt in Johannes 10, ich gebe ihnen das ewige Leben, ich schenke es euch und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, wie dieser Kornbauer in diesem Beispiel, der die Rechnung ohne den Wirt macht. Und niemand, sagt Jesus, der auf mich setzt, der auf mich vertraut, der an mir festhält, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Jesus hält uns fest, denn diese von Nägeln durchbohrte Hand, du bist zu viel wert, als dass er dich jemals loslassen würde. Nicht jetzt im Leben und erst recht nicht im Sterben. Bonhoeffer hat mal gesagt, unter Gott hat alles Platz. Also, Fernsehen, Kino, Schokolade, auch die Eintracht. Unter Gott hat alles Platz, aber neben ihm nichts. Und so wünsche ich dir, dass in deinem Leben Gott keine Rolle spielt, sondern dass er der Regisseur ist. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, hab ganz herzlichen Dank für diesen Text, für dieses Gleichnis, was du damals deinen Zuhörern erzählt hast, um ganz Wichtiges deutlich zu machen. Vielen Dank für alles, wo du uns reich beschenkst, wo es uns gut geht, wo wir unser Einkommen haben, vollen Kühlschrank oder einfach Versorgung. Es ist dein Segen. Vielen Dank auch für jede Beziehung, alles, was du in unser Leben hineingelegt hast. Und auf der anderen Seite nehmen uns Dinge manchmal gefangen und treiben uns um. Und da bitte ich dich, zeig uns, wo wir vielleicht auf das falsche Pferd setzen und uns an das Falsche hängen. Unser Herz soll ganz allein dir gehören und an dir wollen wir es festmachen. Danke, Herr Jesus, dass du uns hältst und trägst im Leben wie im Sterben.
Und mit dieser Perspektive wollen wir nach vorne gehen. Segne uns, segne jede, jeden, vor allem da, wo vielleicht was fehlt oder eine Unwucht ins Leben kam. Danke, dass ja, deine Hand uns festhält und ins Ziel bringt. Amen.